In ganz Deutschland gibt es Jugendzentren, die auch ganz anders heißen können. Jugendhaus, Jugendcafé, Haus der Jugend und vieles mehr. In dieser Folge Systemspringer Podcast sprechen wir über offene Kinder- und Jugendarbeit in Jugendzentren und ihre Bedeutung für eskalierende Kinder und Jugendliche.
Systemsprenger. Der Podcast. Mit Menno Baumann und Timo Grampes.
Hallo, sagt Menno Baumann, Professor für Intensivpädagogik.
Hallo, Herr Grampes.
Und auch ich, Timo Grampes und Journalist, sag hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid in unserer vierten Staffel mit Fokus Institutionen, also Orte, die für eskalierende Kinder und Jugendliche eine wichtige Rolle spielen. Diesmal das Jugendzentrum. Und ergänzend zu dieser Folge gibt's wieder ein Plus 15, 15 Minuten mit euren Fragen und Erfahrungen zum Jugendzentrum. Meine Erfahrung als Sohn einer Sozialarbeiterin, die Jahrzehnte im Jugendzentrum gearbeitet hat, die macht mich sofort nostalgisch. Ich erinnere mich an meine geliebten 80er Jahre, wie ich da als Kind schon rumgeturnt bin, inmitten dieser coolen, viel älteren Jugendlichen im Jugendzentrum. Gefühlt haben alle Musik gemacht und waren in Bands mit so Namen wie People in Panic. Gefühlt alle haben den Hauptraum mit Kickertisch und Konzertbühne gnadenlos zugequalmt. Gefühlt alle haben Brettspiele gespielt. Es gab aus Kindersicht soziologisch hochinteressante Beziehungskisten zu beobachten. Es gab viel zu früh meinen ersten FSK 18 Film auf Videokassette, Mad Max mit Mel Gibson, mit den Cool Kids im Fernsehraum. Und, das weiß ich heute, im Rückblick auf dann noch viele Jahre im Jugendzentrum, es gab viele Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, die es in der Schule, spätestens dann mit der Trennung Gymnasialzweig, Realschule und Hauptschule, irgendwann kaum mehr gab. Also alles in allem ein sehr bunter und offener Ort für mich. Herr Baumann, was ist Ihre erste Assoziation mit Jugendzentrum? Sind Sie auch Nostalgiker?
Ja und nein. Also ich hatte so diese tägliche Nutzung des Jugendzentrums spielte in meiner Kindheit und Jugend so gut wie keine Rolle. Denn ich bin ja in einem kirchlichen Gemeindehaus aufgewachsen, in dem aber auch viel Kinder- und Jugendprogramm lief.
Von als daher, Pfarrerssohn.
Genau, als Pfarrerssohn gab es für mich überhaupt gar keinen Grund, ein Jugendzentrum aufzusuchen. Die spielten ja später eine Rolle. So ab meinem 16. Lebensjahr, als ich selber angefangen habe, Musik zu machen, in meiner Heimatstadt waren die Jugendzentren tatsächlich die Konzerträume, auf denen dann aufgetreten wurde, während die Probenräume, die waren eindeutig in der Bunkerszene. In der schönen norddeutschen Hafenstadt gab es viele alte Bunkeranlagen, da konnten wir alle proben, da gab es diverse Bands und von daher ist für mich die Assoziation an Jugendzentren als Nutzer tatsächlich das Heavy-Metal-Konzert mit ganz viel Lichtmaschine und unfassbarem Lärm. Aber in der täglichen Nutzung spielten Jugendzentren in meiner Kindheit und Jugend keine große Rolle.
Jetzt haben wir im Vorfeld dieser Folge festgestellt, es lässt sich eigentlich gar nicht sagen, wie viele Jugendzentren es bundesweit so geben mag. Woran liegt das?
Das liegt an der unterschiedlichen Definition. Ab wann ist ein Haus, in dem Jugendarbeit stattfindet oder toleriert wird, ein Jugendzentrum? Wir haben die selbstverwalteten autonomen Jugendzentren. Wir haben Jugendzentren, die ganz klar Teil der kommunalen Jugendarbeit sind und dort auch bei den Städten und Kommunen angestellte SozialarbeiterInnen das Jugendzentrum leiten. Wir haben aber genauso auch Einrichtungen, die an Schulen angegliedert sind und offen sind oder an Familienzentren, die richten sich dann tendenziell eher an kleine Kinder oder an jüngere Kinder, so Hortalter. Und da müsste man die Frage stellen, ab wann ist ein Jugendzentrum denn Jugend? Das ist zwar gerichtlich, gesetzlich geregelt mit der Strafmündigkeit, aber das heißt nicht, dass das der pädagogische Begriff des Jugendzentrums ist. Und deswegen hat man aus guten Gründen die Finger davon gelassen, zu probieren, sie zu zählen.
Das Jugendzentrum hat ja in dieser Staffel schon eine Sonderrolle, weil man bei allen anderen Institutionen ja schon irgendwie sagen kann, die haben was mit Zwang zu tun. Also es muss sie teilweise ja schon mal geben, gesetzlich verpflichten, wie eben die Jugendämter. Jugendzentren muss es nicht geben und niemand kann Jugendliche zwingen, dahin zu gehen, was aus Sicht der Jugendzentrumsmitarbeiterin, die wir für diese Folge befragt haben, ein elementarer Punkt ist.
Die offene Kinder- und Jugendarbeit fußt vor allen Dingen auf der Freiwilligkeit der Teilnahme. Junge Menschen werden bei uns nicht bewertet, wie im schulischen System. Sie werden nicht klassifiziert und sie werden auch nicht in irgendeiner Form behandelt, im Sinne von therapiert. Denn das würde durchaus unsere Kompetenzen überschreiten. Aber wir fördern die Selbstwirksamkeit und die Resilienz, die Jugendliche in sich tragen, und sind damit sicherlich auch gerade für hochbelastete Jugendliche manchmal einer der letzten wirklich offenen Orte.
Das sagt die Jugendzentrumsmitarbeiterin, die bleibt anonym, wie ja auch die anderen Fachkräfte in den anderen Folgen in dieser Staffel, vor allem zum Schutz der Kinder und Jugendlichen, mit denen sie arbeiten. Ja, Herr Baumann, wie sehr setzt sich das Jugendzentrum aus Ihrer Sicht ab von anderen Institutionen, über die wir in dieser Staffel sprechen, auch wenn Sie dabei an die Worte der Fachkraft denken?
Ja, sie zeichnen sich aus durch das Kriterium der Niedrigschwelligkeit. Also ich würde nicht sagen, die anderen zeichnen sich jetzt durch unbedingten Zwang aus, aber die Jugendzentren sind natürlich sehr niedrigschwellige Einrichtungen, wie auch andere Einrichtungen, die wir in unseren vorigen Staffeln durchaus schon mal am Wickel hatten. So, also natürlich gibt es auch in der Wohnungslosenhilfe zum Beispiel Notschlafstellen oder sowas, die auch diese Freiwilligkeit und Niedrigschwelligkeit aufweisen. Und da reihen sich Jugendzentren meiner Meinung nach ein. Sie spielen bei Kindern und Jugendlichen eine ganz, ganz große Rolle im Bereich der Tagesstruktur. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Sie sind eine gute Alternative zur Straße, zu an den Treffpunkten rumlungern, zur Langeweile. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man sagen muss, das ist tatsächlich der Unterschied, weil die jungen Menschen dort weitestgehend selbstbestimmt sind. Und ich glaube vor allen Dingen die Voraussetzungslosigkeit, zumindest im ersten Moment, ist nicht so, dass Jugendzentren nicht irgendwann auch ein Hausverbot erteilen, wenn man auf alle Regeln sein Häufchen setzt. Aber es ist erstmal die Voraussetzungslosigkeit, da kann ich hingehen und da kann ich machen. Und das ist natürlich im Unterschied zu allen anderen Institutionen der große Unterschied.
Würden Sie sagen, Jugendzentren sind Safe Spaces?
Das ist eine heiße Diskussion. Kann man lange drüber nachdenken, glaube ich. Was heißt Safe Space? In welcher Hinsicht? Also natürlich, dort treffe ich auf pädagogisches Fachpersonal und die unterliegen trotzdem sämtlichen Bedingungen, auch was Schweigepflicht und alles, was eben für SozialarbeiterInnen in allen beruflichen Gebieten bietet, und ich entscheide selber, was ich preisgebe. In der Hinsicht ja. Aber natürlich haben Jugendzentren auch andere Bedingungen, wie zum Beispiel, wie Sie im Eingangsstatement beschrieben haben, so nicht der Film über 18, den man dann doch vielleicht auch schon als 12-, 13-Jähriger mitbekommt. Und das gilt natürlich auch für andere Dinge. Wir wissen natürlich auch, dass Jugendzentren eine gewisse Rolle auch im Erstkontakt mit Drogen und mit Sexualität spielen können. Wir wissen auch, dass Jugendzentren in bestimmten Regionen auch immer wieder eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung von Gewalt. Es gibt mehr als eine gewaltbereite Jugendgruppe, die sich in einem Jugendzentrum gegründet hat. So, insofern ist die Frage, was bedeutet Safe Space? Es ist der Space, in dem sich Jugendliche treffen dürfen. Er ist nicht zu jedem Zeitpunkt und immer safe, weil die Niedrigschwelligkeit bedeutet auch, ich nehme bewusst in Kauf, nicht alles mitzukriegen. Es ist kein voll kontrollierter Ort. Insofern, das, was sich, ich sag mal, der gute deutsche Bürger von seinem Bahnhofsvorplatz wünschen würde, ist das Jugendzentrum definitiv nicht. Der Bahnhofsvorplatz zum Glück auch nicht. Ich finde den Begriff Safe Space nicht ganz so einfach an der Stelle.
Riesig ist ja auf jeden Fall das Angebot, das es da gibt im Jugendzentrum oder geben kann, von Beratung über Mädchenarbeit, Präventionsarbeit bis zu Events, Konzerten und so weiter, ist eine Menge dabei. Und die Jugendzentrumsmitarbeiterin, die wir befragt haben, die sieht in all den Angeboten diesen Kern.
Methoden, um Beziehungen zu erproben. Und wir bieten uns an als Sparringpartner, wo Beziehungen geübt werden kann, gepflegt werden kann, wo auch eine Streitkultur eingeübt werden kann, wo man auch im Diskurs wertschätzend bleibt. Und manchmal ist das für Kinder und Jugendliche auch das erste Mal, dass sie erleben, dass sie da auf Augenhöhe ernst genommen werden und man sich mit ihnen sehr wertschätzend auseinandersetzt.
Das Jugendzentrum als Ort der Beziehungsübung, ist das die Kernarbeit im Jugendzentrum auch aus Ihrer Sicht?
Das würde ich bestätigen, ja. Und zwar einerseits auch als Übungsfeld mit Gleichaltrigen. Unter den Bedingungen, es ist kein luftleerer Raum, sondern es findet doch eine Struktur, es gibt Rahmenbedingungen, es gibt Regeln, es gibt Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele Jugendliche treffen sich irgendwo auf dem Spielplatz weil es der einzige Ort ist, wo man Sitzgelegenheiten hat, haben dort aber keinerlei altersgemessene Beschäftigungsmöglichkeit. Von daher ist es der Ort, wo ich Beziehung üben kann mit Gleichaltrigen und natürlich auch mit pädagogischen Fachkräften. Und eben das Besondere ist, ich reguliere. Das ist der Unterschied zur Schule, zur Schulsozialarbeit. Das ist der Unterschied zu allem, was wir in der Kinder- und Jugendhilfe ansonsten an Angeboten haben. Ich reguliere die Dichte der Beziehung. Ich reguliere, wie oft ich hingehe. Ich reguliere, was ich erzähle. Ich reguliere, ob ich an strukturierten Angeboten teilnehme oder nur die offenen Angebote wahrnehme. Und von daher ist es auch ein Nähe-Distanz-Erproben, was eine andere Augenhöhe ermöglicht, als es die themengebundene oder die Auftrags- und zielorientierte Kinder- und Jugendarbeit macht. Und insofern würde ich sagen, ja, das ist ein ganz, ganz wesentliches Kernelement in alle Richtungen.
Sie haben gerade zum Vergleich die Schule erwähnt. Wie guckt denn zum Beispiel die Schule auf das Jugendzentrum? Also wie anerkannt sehen Sie das Jugendzentrum als eigene pädagogische Instanz, zum Beispiel von Schulen oder auch von Jugendämtern?
Das kommt einerseits sehr darauf an, ob man sich überhaupt kennt und andererseits sehr darauf an, was die Alternativen sind. Also ich kenne schon auch aus dem Schulsektor kritische Stimmen, die sagen, dann lungern die da rum und da müssen die ja nichts und so. Und dann, also wo eher so in die Richtung, sollen sie lieber in einen Verein gehen und richtig Sport machen. So, das ist so die eine Wahrnehmung. Aber die meisten Schulen, die ich kenne, schätzen doch die Jugendzentren, weil sie sagen, dann sind die Jugendlichen eben nicht auf der Straße. Dann sind die eben nicht zu Hause nur vor der Glotze oder heute vorm Handy oder sowas. Wobei natürlich auch die Handys die Arbeit der Jugendzentren nochmal massiv umgekrempelt haben. Aber insgesamt merke ich doch, kennt sich Schule und Jugendzentrum überhaupt? Es gibt Jugendzentren, die im Schulgebäude sind, wo ganz klar nachmittags die Türen offen sind, was gerade auch bei der Umstellung auf Ganztagsschule ungemein hilft, weil oft die Kinder dann ins Jugendzentrum gehen können, da dann tatsächlich so eine Art Safe Space haben und von dort aus dann zum Beispiel ins AG-Angebot der Schule ausströmen, was für viele Kinder deutlich besser ist, als irgendwo auf dem Schulgebäude in irgendeiner Mensa oder irgendwo, was weiß ich, dann Zeit zu überbrücken, bevor dann das Nachmittagsangebot losgeht. Und insofern, ich glaube, dass die Kooperation davon abhängt, ob man sich kritisch beäugt oder ob man sich gegenseitig wertschätzt und das doch als Chance begreifen kann.
Eine Besonderheit sind autonome Jugendzentren. Wie funktionieren die und welche Rolle spielen die?
Ja, autonome Jugendzentren, also der Begriff autonom ist da manchmal schon ganz richtig, weil dieser Gedankengang tatsächlich tendenziell in den 1980er Jahren im linken Spektrum entstanden ist. Mittlerweile heißt es einfach nur, dass es ein Jugendzentrum ist, das nicht unter kommunaler Verantwortung steht, das auch häufig keine Zuschüsse kriegt. Manchmal gibt es doch ein bisschen so Geldspritzen, aber die sind dann eher für Sachmittel. Aber wo im Prinzip Jugendliche, junge Erwachsene das Jugendzentrum vollständig selber organisieren. Das hat es in den 80er, 90er Jahren sehr, sehr viel gegeben, gerade in ländlichen Regionen, dass einfach Jugendlichen ein Gebäude zur Verfügung gestellt wurde, in dem sie was tun durften. Und sie mussten dann meistens relativ regelmäßig berichten, was so läuft. Aber es war einfach, ich gebe Jugendlichen einen Treffpunkt. Oft hat man dann im Nachhinein probiert, das war gerade auch zum Beispiel nach der Wiedervereinigung in einigen der neuen Bundesländer Thema, dass man gemerkt hat, dass dann doch auch Orte entstanden sind, die eher so dem rechtsradikalen Spektrum sich zugeordnet haben. Und dann hat man probiert, dort Sozialarbeiter reinzukriegen und zu sagen, ihr dürft dies nur weitermachen, wenn wir auch einen Fuß reinkriegen. Das war dann auch wieder ein ganz anderer Ansatz. Aber meistens ist doch selbstverwaltet einfach nur die Jugendlichen haben Räumlichkeiten und ein bisschen was an Sachmitteln zur Verfügung machen selber. Ich muss gestehen, im Moment sehe ich da eher einen deutlichen Rückgang. Ich glaube nicht, dass das am Engagement der Jugendlichen liegt, sondern es sind eher so Sachen wie das Auflagen. Also nicht darf die Stadt tatsächlich einen Ort fördern, finanziell und durch Bereitstellung von Raum. Ja, wie sollen 17-, 18-, 19-Jährige selber ein Kinderschutzkonzept erstellen? Wie soll das aussehen? So. Also das ist da eher so der Punkt ist, dass, glaube ich, autonome Jugendzentren es im Moment nicht leicht haben, aufgrund von staatlichen Auflagen, auch was Brandschutz angeht. Das kriegen dann die Jugendlichen im letzten Detail nicht mehr selber auf die Kette, geraten dann doch wieder in die Abhängigkeit von Erwachsenen. Und das ist nicht der Reiz eines autonomen Jugendzentrums. Von daher finde ich, dass diese sehr schöne Tradition der deutschen offenen Jugendarbeit aktuell gerade der großen Gefahr ausgesetzt ist, einzugehen, was ich sehr schade finde.
In ein ganz konventionelles, auch nicht autonomes Jugendzentrum ist Lia gegangen. Und wir hören jetzt den ersten Teil ihrer Fallgeschichte, der in wesentlichen Teilen auch im Jugendzentrum spielt.
Lia muss früh erwachsen sein. Ihren Vater lernt sie nicht kennen. Ihre Mutter arbeitet als Vollzeit-Schichtarbeiterin auf einem Schlachthof. In den ersten Lebensjahren kümmert sich ihre Großmutter viel um Lia. Als die Großmutter stirbt, ist Lia 6. Sie muss morgens vor der Schule jetzt allein aufstehen und sich fertig machen. Auch nach der Schule ist sie oft allein. Wenn die Mutter einmal Urlaub hat, probiert sie, die viel zu knappe Haushaltskasse aufzubessern, mit Nebenjobs bei einem Paketservice. Das Geld, das sie im Schlachthof verdient, reicht nicht für Leben und Miete. Die Mutter möchte aber nicht in eine kleinere Wohnung oder eine deutlich schlechtere Wohngegend ziehen. Als die Mutter 3 Monate in Folge das Essensgeld für die Ganztagsschule nicht bezahlt, wird Lia aus dem Ganztag ausgeschlossen. Somit ist sie ab mittags auf sich allein gestellt. Sie verbringt viel Zeit draußen im Stadtteil. Über 2 etwas ältere Mädchen wird sie aufmerksam auf den Mädchennachmittag im Jugendzentrum, im Nachbarsstadtteil. Hier finden wöchentlich Angebote statt wie Ausflüge, Sport und Bewegung, Bastel- und Kreativnachmittage. Die Mädchen können vor und nach den Angeboten Zeit mit Spielen verbringen und kostenlos Tee oder Saft trinken. Damit Lia teilnehmen darf, gibt sie den Mitarbeiterinnen eine falsche Adresse und ein falsches Alter an. Sie ist 9 und gibt sich als 11-Jährige aus. Das wird ihr geglaubt, weil sie groß ist, selbstständig wirkt und als pubertierend eingeschätzt wird. Gegen Ende der Grundschulzeit ist Lia fast jeden Tag nach der Schule im Jugendzentrum. Findet Programm statt, an dem sie nicht teilnehmen kann, streunert sie um das Jugendzentrum herum. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Jugendzentrums beginnt, sich Sorgen um Lia zu machen. Auch wenn die Kolleginnen im Jugendzentrum davon ausgehen, dass sie schon 12 ist, irritiert sie doch, dass Lia raucht und sich die Zigaretten aus Stummeln zusammenbaut, die sie auf einem nahegelegenen Spielplatz findet. Außerdem fällt der Mitarbeiterin auf, dass die Hausaufgaben, die Lia im Jugendzentrum erledigt, nicht zu ihrem Alter passen. Lia hat in den letzten Monaten außerdem deutlich abgenommen und trägt viel zu dünne Kleidung, die nicht zum Herbstwetter passt. An einem Spätnachmittag im Herbst fährt die ehrenamtliche Jugendzentrumsmitarbeiterin zu der von Lia angegebenen Adresse, um mit Lias Mutter zu sprechen. Sie findet keine Klingel mit Lias Nachnamen, wartet dennoch 2 Stunden ab, ob Lia auftaucht, was nicht passiert. Als die Leiterin des Jugendzentrums Lia am nächsten Tag darauf anspricht und um die Telefonnummer der Mutter bittet, läuft Lia weg. 1 Woche taucht sie im Jugendzentrum nicht auf. Auch danach kommt sie nicht direkt rein, sondern hält sich in Sichtweite zum Eingang auf und beobachtet. 2 ältere Mädchen sprechen sie an und überreden sie, mit hineinzukommen. Beim Blick ins Hausaufgabenheft fällt der Mitarbeiterin auf, dass Lia in der Zwischenzeit keine einzige Hausaufgabe erledigt hat. Außerdem fällt eine Bemerkung der Lehrerin im Heft auf. Eine Anrufbitte an die Mutter, da die Lehrerin diese seit Wochen nicht telefonisch erreichen konnte. Die Leiterin des Jugendzentrums sowie die ehrenamtliche Mitarbeiterin beschließen daraufhin, das Jugendamt zu informieren. Ein Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes kommt umgehend ins Jugendzentrum und die 3 konfrontieren Lia mit ihrem Verdacht, dass bei ihr zu Hause etwas gravierend nicht in Ordnung sei. Im Gespräch bricht Lia weinend zusammen. Sie nennt ihr wahres Alter und ihre echte Adresse und erzählt, dass ihre Mutter seit 6 Wochen schwer krank im Bett liege. Krank sei sie schon länger, habe irgendwann nach der Arbeit nur noch geschlafen und seit 6 Wochen könne sie gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Es sei kein Geld mehr da. Alles, was Lia in den letzten 2 Wochen gegessen habe, habe sie im Supermarkt gestohlen. Der Mitarbeiter des Jugendamtes entscheidet sofort, einen Hausbesuch zu machen. Auf Lias Bitte kommt die ehrenamtliche Jugendzentrumsmitarbeiterin mit. Die Mutter kommt am selben Abend in die Notaufnahme. Lia wird in einer Bereitschaftspflegefamilie untergebracht. Während die Mutter im Krankenhaus ist, stellt sich heraus, dass sie seit Monaten keine Miete mehr gezahlt hat und eine Räumungsklage vorliegt, gegen die die Mutter keinen Widerspruch eingelegt hat. Die kleine Familie ist de facto obdachlos. Daraufhin wird Lia in eine andere Familie verlegt, mit der Perspektive, mindestens 6 Monate zu bleiben, damit die Mutter ihre Situation klären kann. Sollte dies nicht gelingen, dann soll die Pflege auf Dauer angelegt werden.
Eine sehr unsichere Situation für Lia. Herr Baumann, was bedeutet das Jugendzentrum in dieser Situation für Lia?
Also einerseits ist es da. Es spielt ja eine Menge historischer Zufall eine Rolle, dass die sich da hinwendet. Was wir bei Lia sehr früh sehen, ist dieser schöne erste Satz, Lia muss sehr früh erwachsen sein. Das wird sie ja auch. Also Lia ist ja so ein Klassiker eines absolut sich autonom entwickelnden Kindes, das ja auch mit 9 Jahren schon checkt, was sie alles tun muss, damit sie überhaupt da rein darf und wie sie das alles aufrechterhalten kriegt, die nicht ihre wahre Adresse angibt, weil offensichtlich auch dieses Idee, wenn rauskommt, wo ich wirklich herkomme, dann ist hier Feierabend. Also da hat sie ja ganz, ganz viele Aspekte, wo man sagen muss, dieses Kind ist ja erstaunlich autonom und blickt die Zusammenhänge um sie herum. Ich sage mal etwas überspitzt, die Großmutter scheint Lia viel mitgegeben zu haben. So, also da scheint viel funktioniert zu haben am Anfang. Danach ist Lia auf sich mehr oder weniger alleine gestellt, weil die Mutter doch mit ihrem eigenen Leben vollkommen beschäftigt genug ist. Und sie kämpft sich durch. Und gleichzeitig ist die Situation, in die Lia hier kommt und weswegen ich sagen muss, das Jugendzentrum spielt eben eine gewaltige Rolle in ihrem Leben, ist, sie erteilt ja dem Jugendzentrum offensichtlich das Mandat, sich einmischen und kümmern zu dürfen. Und das ist für ein solch autonomes Kind schon eher ungewöhnlich.
Was gibt ihr das Vertrauen, das zu tun?
Ja, wenn wir das so genau wüssten. Ich glaube, es ist tatsächlich so diese Idee, ich sage mal ein Urgespür, es muss solche Menschen geben. Ob das Vorbild Großmutter, es muss Menschen geben, die mich auffangen oder sowas. Sie hat irgendwo ein Gespür, irgendwo muss es einen Menschen geben, der das kann. Und im Jugendzentrum darf sie es entscheiden. Sie kann entscheiden und sie hätte, und das unterscheidet zum Beispiel das Jugendzentrum von der Schule oder es unterscheidet das Jugendzentrum von späteren Pflegefamilien. Sie hat die Option, sich zu öffnen, abzuwarten, wie reagiert das Jugendzentrum oder die Mitarbeitenden. Es sind ja in diesem Falle 2 ganz konkrete Menschen auch im Jugendzentrum. Ich glaube gar nicht, dass es nur um die Institution geht. Es geht hier um 2 sehr konkrete Menschen. Und sie hat die Option, abzuwarten, wie die reagieren und sich hinterher selber zu entscheiden, ich bleibe trotzdem in der Beziehung. Und deswegen kann sie von den Jugendzentrumsmitarbeiterinnen Dinge geschehen lassen, die sie bei jedem anderen Menschen als krassen Autonomieeingriff, als krasse Bevormundung, als krasse Einmischung und sofort mit Krieg und Widerstand beantwortet hätte, wäre meine Einschätzung. So, aber irgendwie gelingt es ihr, es diesen Kollegen ja mehr oder weniger zu erlauben. Zumal ich sagen muss, dieses ich fahre da mal nach Hause und gucke mal, das ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Intervention für ein Jugendzentrum. Die müssen sich ja schon wirklich ernsthaft Sorgen um das Kind gemacht haben, dass sie diesen Weg gehen. Und trotzdem bricht Lia den Kontakt nicht ab. Sie akzeptiert, sie lässt sich konfrontieren, sie akzeptiert sogar, dass das Jugendamt informiert wird. Also irgendwie kriegen die ein Mandat von ihr, sich zu kümmern und nutzen dieses offensichtlich mit dem nötigen Fingerspitzengefühl.
Das heißt, das Jugendzentrum hat bisher aus ihrer Sicht getan, was es tun konnte und sollte oder sogar noch mehr?
Also was es tun sollte, darüber sind sie hinausgegangen. Es wäre auch mit dem Auftrag und der Selbstdefinition eines Jugendzentrums vollkommen vereinbar gewesen, bis zu diesem Zeitpunkt zu sagen, es ist gar nicht unsere Aufgabe, zu checken, ob die Hausaufgaben zum Alter passen. Es ist gar nicht unsere Aufgabe, eine 12-Jährige am Rauchen zu hindern. So, aber es kommt der Verdacht auf, dass sie vielleicht doch gar nicht 12 sein könnte. Es kommt der Verdacht auf, dass da doch gewaltig was nicht stimmen könnte. Und insofern wird erstmal nachgehakt. Und die haben die ja schon sehr, sehr, sehr gut im Blick gehabt in dieser Phase.
Wir gehen jetzt schon wieder rein in die Fallgeschichte, aber nicht ohne Hinweis, denn sexualisierte Gewalt wird eine Rolle spielen im 2. Teil der Fallgeschichte, der weitergeht mit Lia in der Bereitschaftspflegefamilie.
Damit sie sich schneller in der Familie eingewöhnt, verbieten die Pflegeeltern Lia, ins Jugendzentrum zu gehen. Stattdessen wird sie im offenen Ganztag der neuen Schule angemeldet. Für den Schulwechsel nach den Sommerferien soll eine Schule gesucht werden, die eine Regel-Ganztagsschule ist. Aber Lia läuft mittags aus der Schule weg und geht ins Jugendzentrum. Die Schule meldet sich sofort bei der Pflegefamilie, aber Lia erzählt nicht, wo sie hingeht. Der Mitarbeiter des Jugendamtes kommt aber schnell auf das Jugendzentrum und fragt dort nach. Die Leiterin bestätigt und ist überrascht, dass Lia ein Jugendzentrumsverbot hat. Das Jugendamt beruft einen runden Tisch ein. Lia äußert ausdrücklich den Wunsch, täglich ins Jugendzentrum gehen zu dürfen und auch Kontakt zur Mutter haben zu dürfen. Beides wird aber von Seiten der Pflegefamilie kategorisch abgelehnt, mit dem Argument, Lia könnte in der Familie nicht richtig ankommen, wenn sie so viel Zeit in ihren alten Strukturen verbringe. Daraufhin erhält sie im Jugendzentrum, gegen die Intuition der Mitarbeiterinnen, ein Hausverbot, da man die Maßnahme nicht gefährden möchte. Als die Mutter nach einem Jahr immer noch keinen festen Wohnsitz hat, wird im Hilfeplangespräch entschieden, dass Lia dauerhaft in der Pflegefamilie bleiben soll. Sie läuft weg. Lia versteckt sich 4 Tage in einem kleinen Waldstück. Als sie gefunden wird, wird die Maßnahme in der Pflegefamilie beendet und sie kommt in die örtliche Inobhutnahmestelle. Die Mutter hat inzwischen eine 1,5-Zimmer-Wohnung beziehen können und ihre Bürgergeldanträge geregelt. Sie hat einen gesetzlichen Betreuer bestellt bekommen, der sie in finanziellen und behördlichen Angelegenheiten unterstützt. Dieser leitet einen Antrag beim Familiengericht ein auf Rückübertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts. Lia, inzwischen 13, darf wieder bei der Mutter einziehen. Nach wenigen Tagen stellt Lia fest, dass der Vermieter die Wohnung mit einer versteckten Überwachungskamera ausgestattet hat. Sie schafft es, den Verlauf der Kamerakabel zu verfolgen, bis zu einem kleinen Loch. Das führt offenbar in die Nachbarwohnung, die Wohnung des Vermieters. Lia klingelt beim Vermieter. Er bittet sie in die Wohnung. Dort konfrontiert sie ihn. Daraufhin versucht er, Lia zu küssen und bietet ihr Geld für sexuelle Handlungen. Lia tritt ihm sehr stark gegen die Beine, mehrere Male, bis er auf die Knie sinkt. Dann tritt sie ihm in den Rücken und flüchtet aus der Wohnung. Ihrer Mutter erzählt Lia von all dem nichts. Sie findet Unterschlupf in einem sogenannten besetzten Haus. Sie geht jeden Morgen in die Schule und besucht nachmittags ihr Jugendzentrum. Die Mutter meldet Lias Abgängigkeit nicht, aus Angst vor Ärger mit dem Familiengericht und dem Jugendamt. Es dauert 8 Wochen, bis der Leiterin des Jugendzentrums klar wird, dass Lia nicht zu Hause bei der Mutter ist. Es folgt wieder eine Inobhutnahme und Lia ist 2 Jahre aus der Stadt verschwunden. Die Mitarbeiterinnen des Jugendzentrums erfahren nicht, wo Lia ist. Mit 16 taucht Lia wieder im Jugendzentrum auf. Sie hat über ein Wohnprojekt eine eigene Wohnung und eine Betreuerin bekommen. Zur Schule geht sie nicht mehr. Sie berichtet, in insgesamt 4 Heimen gewesen zu sein. Aber sie sei immer wieder weggelaufen, weil sie entweder mit dem Betreuer nicht klargekommen sei oder weil Mitbewohner ihr gegenüber gewalttätig gewesen seien. In einer Wohngruppe sei sie durch 2 Mitbewohner missbraucht worden. Nach ihrem letzten Weglaufen aus einer Wohngruppe habe man ihr schließlich die Wohnung angeboten. Außer 2 Terminen mit der Betreuerin, die ihr Geld auszahle, habe sie keine weitere Betreuung. Aber sie komme mit dem Geld besser zurecht als jemals bei der Mutter. Zu ihrer Mutter habe sie keinen Kontakt mehr. Hin und wieder gehe sie noch in die Szene der Hausbesetzer, wo sie einen Streetworker kenne, der sehr nett sei und ihr Termine bei Ärzten mache. Dies wolle sie nicht mit ihrer Betreuerin von der Wohnung machen, da sie diese nicht möge. Die Leiterin des Jugendzentrums bietet Lia ein ehrenamtliches Praktikum an. Lia kommt für den Rest des Schuljahres jeden Tag ins Jugendzentrum, um zu helfen. Kurz nach ihrem 17. Geburtstag beschwert sich eine Mutter. Lia habe ihrer 14-jährigen Tochter im Jugendzentrum Kondome und kleine Tabletten gegeben. Lia gibt an, das Mädchen habe ihr erzählt, sich am Bahnhof zu prostituieren, und Lia habe helfen wollen, dass dies nicht so gefährlich und ekelig sei. Das Praktikum muss daraufhin beendet werden, auf Entscheidung des Trägers, der Angst um den Ruf des Jugendzentrums hat. Lia erhält vom Träger ein Hausverbot ausgesprochen. Für das Jugendzentrum verliert sich daraufhin ihre Spur. Thank you.
Die Fallgeschichte von Lia für das Jugendzentrum verliert sich am Ende ihre Spur, obwohl das Jugendzentrum, das meint die von uns befragte Jugendzentrumsmitarbeiterin, ja über lange Zeit eine klare Ressource war.
Ich finde, dass hier durchaus spürbar ist, wie wertvoll die offene Kinder- und Jugendarbeit auch für Lia in diesem Fall ist. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist für sie ein Anker, an dem sie ankommt, der ihr wichtig ist, wo sie über viele Jahre den Kontakt hält und auch in Beziehung geht.
Aber es gibt eben auch zwei Hausverbote.
Das erste Hausverbot entsteht, weil ein System sich überlegt, dass das Jugendzentrum hinderlich sein könnte, statt das Jugendzentrum als Ressource mit einzubinden. Hier wäre wünschenswert gewesen, dass die Mitarbeitenden des Jugendzentrums da auch ein Stück weit Sprachrohr für Lia bleiben und Lias Rechte auf den Besuch des Jugendzentrums stärken, in den Austausch mit der Familie gehen, um zu erwirken, dass der letzte Safe Space, den Lia derzeit empfindet, für sie erhalten bleibt, bis die Pflegefamilie auch zum Safe Space geworden ist. Das zweite Hausverbot entsteht aufgrund der Situation, dass Lia eine Handlung ausübt, die mit den Grundsätzen der offenen Kinder- und Jugendarbeit natürlich nicht vereinbar sind.
Dennoch hält die Jugendamtsmitarbeiterin die Konsequenzen für streitbar, beziehungsweise wie es dann weiterläuft.
Für mich bedeutet Verlässlichkeit für die Kinder und Jugendlichen auch, dass ich Kinder und Jugendliche darüber aufkläre, was meine nächsten Schritte sind. Ich habe vermisst, dass man Lia informiert hat, welche nächsten Schritte man gehen möchte und mit ihr darüber zu sprechen, was das auch für Konsequenzen haben kann und wie man sie aber auch da weiter unterstützen kann. Und ich glaube, dass hier eine sorgfältige Reflexion und kollegiale Beratung und das Hinzuziehen einer insofern erfahrenen Fachkraft vielleicht zu einem etwas besserem Ergebnis geführt hätte.
Herr Baumann, bitte übersetzen, insofern erfahrene Fachkraft und was die hier hätte bewirken können, beziehungsweise hätte sie?
Der Begriff insofern erfahrene Fachkraft ist ein doch mit sehr viel Humor bespickter Begriff in der deutschen Jugendhilfeszene. Es ist eine Formulierung aus dem 8. Sozialgesetzbuch, die sagt, in Fällen des Verdachts auf Kindeswohlgefährdung, Paragraph 8a, müssen sich die zuständigen Fachkräfte durch eine insofern erfahrene Fachkraft beraten lassen. Also es ist eine Fachkraft, die zugeschaltet wird als Beratungsinstanz, wenn ich den Eindruck habe, da könnte eine Kindeswohlgefährdung vorliegen. Was ich daran originell finde, ist, dass es in Deutschland insofern erfahrene Fachkraft einer Ausbildung geworden ist. Das heißt, es ist eine Weiterbildung, die man belegen kann. Es gibt überhaupt gar keinen Qualitätsstandard dafür. Manche machen das über 2 Jahre, andere über 6 Wochen. Manche machen es an Hochschulen oder anerkannten Fortbildungsinstituten. Bei anderen haben es Kreisvolkshochschulen in ihr Programm aufgenommen. Das will ich gar nicht kritisieren, aber das ist für mich so die Frage, wenn ich mich da anmelde, habe ich nicht automatisch die Gewähr, wer macht es dann eigentlich, als wenn ich es beim Kinderschutzbund machen würde. Was ich aber interessant finde, ist eben, insofern erfahren würde ja streng genommen bedeuten, insofern ich kenne dieses Problem, bin darin erfahren und zwar erfahrener als du und deswegen berate ich dich darin. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass man theoretisch noch ein Studium begleitend, gut Hochschulen bieten das immer schon während des Studiums an, eine Ausbildung zur insofern erfahrenen Fachkraft machen kann. Das ist lustig, aber die Funktion ist, ich berate in Fragen des Kindeswohls und der Kindeswohlgefährdung.
Und das hätte hier hilfreich sein können, so wie die Jugendzentrumsmitarbeiterin vermutet?
Ich glaube, dass bei Lia eine Kindeswohlgefährdung vorlag. Das war ja für die JugendzentrumsmitarbeiterInnen durchaus plausibel und sichtbar. Also sie brauchten keine Beratung, ist das jetzt eine Kindeswohlgefährdung oder nicht. Was die Strategien angeht, kann man natürlich streiten. Ist es wirklich geschickt, das Jugendamt ins Haus zu holen? Oder ist das eigentlich ein Tabubruch? Lia verzeiht es ihnen, von daher funktioniert es. Aber spätestens an der Stelle, und das hat die Mitarbeiterin des Jugendzentrums ja auch kritisch angemerkt, und das sehe ich tatsächlich ganz genauso, dieses Argument, um sich schneller in der Pflegefamilie eingewöhnen zu können, das wird dann immer formuliert, damit sie ja richtig ankommen, sollen Kinder dann erstmal sämtliche Sozialkontakte, die sie sonst haben, abbrechen. Das betrifft oft die leiblichen Eltern. Schon das halte ich für sehr, sehr kritisch, weil das oft schief geht. Also wenn man sagt, du sollst dich hier wohlfühlen und deswegen jetzt erstmal 8 Wochen keinen Kontakt zu deinen Eltern, kann man sich mal drüber nachdenken, wie plausibel ist es, dass man sich wohlfühlt. Also wenn man mir sagen würde, du sollst dich hier wohlfühlen, deswegen hast du jetzt erstmal 8 Wochen keinen Kontakt zu deiner Familie. Ich fände diese Intervention jetzt nicht so hilfreich, um mich irgendwo wohlzufühlen. So, und dasselbe gilt jetzt hier fürs Jugendzentrum. Als wären Jugendzentrum und Pflegefamilie miteinander in Konkurrenz. Oder als müsste man erst eine Beziehung, eine Bindung tot machen, bevor eine neue entstehen kann. Das ist ein Bild, das leider in der Jugendhilfe sehr, sehr, sehr verbreitet ist, das ich auch seit Jahren offen kritisiere. Das ist jetzt nicht endlich mal die Chance, da zu verteilen, sondern das sage ich seit Jahren sehr, sehr laut, dass ich das für absoluten Bullshit halte. Und das passiert hier jetzt genauso. Und da kann man die Frage stellen, warum die Leiterin des Jugendzentrums an der Stelle so schnell mitspielt, sich so schnell das reinstellen lässt, da so schnell nachgibt. Ob das die finanzielle Abhängigkeit von der Stadt ist, das Jugendamt ist de facto Aufsichtsbehörde für das Jugendzentrum, oder was da mitspielt, wünschen würde man sich, dass die Leiterin sich auf die Hinterbeine stellt und sagt so nicht.
Da sind wir schon beim ersten Hausverbot jetzt. Anderer Punkt der Jugendzentrumsmitarbeiterin, die kollegiale Beratung. Wäre die hilfreich gewesen? Hätte es mehr davon geben können sollen?
Naja, im späteren Verlauf. Wie gehe ich damit um, dass ein Kind offensichtlich hier ein Stück weit sich beheimatet, gleichzeitig in sehr jungen Jahren Dinge tut, die in diesem Alter noch nicht da reingehören? Wie gehe ich damit um, dass das Jugendamt und die Pflegefamilie fordern Kontaktabbruch? Da hätte eine kollegiale Beratung vielleicht schon noch mal ein bisschen Standing, ein bisschen vergewissern. Das ist jetzt nicht meine Marotte als Leiterin, sondern das sehen alle anders. Also ich glaube, im weiteren Verlauf, also auch wenn sie gern zurückgerudert wären, man kann diesen Fall ja nicht denken ohne den Verlauf, den wir gehört haben. Ich glaube, dass das so dieser Punkt ist, im weiteren Verlauf hätte eine kollegiale Beratung doch auch Entscheidung oder zumindest Anmerkung. Natürlich darf ein Jugendzentrum es nicht entscheiden. So, natürlich gilt spätestens, wenn die Inhaber der Personen erklären, mein Kind darf nicht mehr dorthin, ist das rechtlich durchaus ein Stück weit bindend. So, aber wie setze ich diesen Impuls? Das ist doch alles Mist, was wir hier gerade machen. Da hätte eine kollegiale Beratung den KollegInnen Rückendeckung geben können.
Sie waren gerade schon unterwegs in Richtung der Hausverbote. Also das erste Hausverbot, das sollte ja eben den in Anführungszeichen Sinn haben, dass Lia sich eingewöhnen kann bei ihrer Pflegefamilie. Und die Idee war, das Jugendzentrum könnte dabei hinderlich sein. Und das Jugendzentrum hat quasi diese Position akzeptiert. Da habe ich jetzt relativ deutlich bei Ihnen gehört, das halten Sie für einen Fehler.
Ja, also letztlich muss man sagen, das war ein Gefälligkeitshausverbot. Andere wollten ihr verbieten, ins Jugendzentrum zu gehen. Das Jugendzentrum hat es stellvertretend durchgesetzt, weil sie trotzdem immer wieder gekommen ist.
Ist das ein Wort von Ihnen oder ein Szenewort, Gefälligkeitshausverbot?
Nein, das ist ein Wort, das ich mir jetzt gerade spontan, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken
soll. Wäre meine These auch gewesen, aber trifft es in dem Fall.
Ja, und das, ich halte es für einen Fehler. Aber die Frage ist, hätten die Kolleginnen anders entscheiden können? Oder liegt dieser Fehler nicht auf der Steuerungsebene, dass man erstens den Pflegeeltern fachlich hätte mitteilen sollen, da seid ihr auf dem Holzweg, lasst das Kind gefälligst ins Jugendzentrum gehen, das ist ihr wichtigster Ankerpunkt. Sie wäre nicht bei euch, wenn sie die nicht hätte. Und wenn es irgendjemanden geben kann, der dieses Kind jetzt stabilisieren kann, damit die bei euch gut ankommt, dann ist das dieses Jugendzentrum. Das hätte man den Pflegeeltern fachlich vermitteln müssen. Und das Jugendamt, das dann aus Angst, den Pflegefamilienplatz zu verlieren, dann einfach auch diese Forderung ans Jugendzentrum richtet und damit eine gewisse Verbindlichkeit in diese Forderung reinbringt. Also da ist für mich so der Punkt, wenn Sie sagen, wo hätte die 8a-Beratung eingreifen müssen, dann wäre das der Punkt gewesen, wo man sagen müsste, diese beiden Institutionen hätten jemanden gebraucht, der ihnen sagt, lass den Scheiß.
Zweites Hausverbot, ganz anderer Kontext. Lia gibt einer 14-Jährigen im Jugendzentrum Kondome und kleine Tabletten.
Und das tut sie aus der Rolle einer Praktikantin heraus. Das kommt ja noch erschwerend dazu. Natürlich ist auch ein Jugendzentrum kein regelfreier Ort. Kein Ort, wo man sagen kann, ja, wenn Jugendliche das hier machen oder sowas. Die Frage, spätestens bei den Kondomen müsste man die Frage stellen, vielleicht geht sie da ja auch sehr aktiv in den Schutz. Also vielleicht ist das Beste, was dem anderen Mädchen passieren kann. Aber trotzdem muss man sagen, in der Rolle als Praktikantin ist das übergriffig, was Lia da tut, braucht sie eine Antwort. Und da kommt es zu diesem zweiten Hausverbot, was ich aus der Institutionslogik des Jugendzentrums nachvollziehen kann, was für Lias Entwicklung eine Ohrfeige ist, weil Lia hat sich dort sehr wohl gefühlt. Jetzt kommt die Situation, sie denkt, sie tut das Richtige und wird dafür abgestraft. Das war natürlich für sie jetzt erstmal ein Vertrauensbruch auch in die Institution, der dann ja auch nachhaltig seinen Preis hatte.
Dass Lia, wenn auch vielleicht mit gut gemeinter Intention, keine Verhütungsmittel verteilen darf, das sieht unsere Interviewpartnerin auch so. Aber was wäre denn gerade hier eine Alternative gewesen, ja, darauf zu reagieren, vor allem angesichts dessen, dass der Träger sie ja loswerden wollte?
Besser wäre es gewesen aus Lias Sicht, die hätte sich an die Mitarbeiterinnen gewandt. So, schade ist, dass es nicht möglich war, Lia eine andere Brücke zu bauen als durch dieses Hausverbot. Was ein verstecktes im Sinne von besser wäre, sie wäre nicht mehr hier. Und was ja auch die Ambivalenz zeigt, die Leiterin bietet ihr ein Praktikum an, der Träger sagt, ich will eigentlich gar nicht, dass die überhaupt ins Jugendzentrum kommt. So, also da gibt es auch ungeklärte Dinge und schade, dass es nicht gelungen ist. Auch da wieder Rolle von kollegialer Beratung oder von gemeinsamer Supervision zwischen Leitung und Träger, dass es nicht gelungen ist, doch Lia irgendwie noch eine Brücke zu bauen da rein, weil wie gesagt, Lia hat ja das getan, was aus ihrer Lebensrealität, die ja viel dichter an der Lebensrealität dieses jüngeren Mädchens ist, als an der Realität der Mitarbeitenden, hat Lia ja etwas getan, um sie zu schützen. Das hätte man durchaus auch als Ressource anerkennen können, gleichzeitig unter der Ansage, das kannst du nicht bringen.
Ich frage mich gerade, inwiefern eben klare Instruktionen oder Vorabsprachen vor Beginn dieses Praktikums hätten hilfreich sein können, damit Lia auf die Idee hätte kommen können, wo Grenzbereiche sind, Grenzen überschritten sind. Das ist eine Frage, die ich mir ohnehin stelle, jetzt nicht nur bei Lia. Ist das immer so klar, wo die Grenzen liegen? Vor allen Dingen, wenn die Praktikantin im Durchschnittsalter der anderen BesucherInnen sind?
Das Problem an der Geschichte ist, dass man dazu natürlich alle Szenarien vorausdenken können müsste. So, es gibt Dinge, die kann man vorausahnen. Also wenn man zum Beispiel PraktikantInnen nimmt, die nicht viel älter sind als die Jugendlichen, die das besuchen, dann setzt man in der Regel zum Beispiel Grenzen, was Sexualität angeht, in Verbindung mit der Praktikumstätigkeit und sagt da ganz klipp und klar, wenn du dich hier irgendwie in einen Teilnehmer, eine Teilnehmerin verliebst oder sowas, dann sag uns bitte Bescheid als Praktikanten, das können wir nicht bringen, dann müssen wir da irgendwie so nicht. Also das sind so Dinge, wo ich denke, da kann man viel antizipieren. Dass es ihr verboten sein wird, Alkohol an unter 18-Jährige auszuschenken, das ist, wenn es kein alkoholfreies Jugendzentrum sein sollte, wird es auch klar geregelt sein. Aber auf die Idee zu kommen, dass in dieser Zeit ein Mädchen das Jugendzentrum besuchen wird, die sich prostituiert, und dass Lia das checken wird, bevor es irgendjemand anders checkt, weil sie natürlich ganz andere Alarmantennen für alles Mögliche hat. Die ist ja ganz anders aufgestellt als die anderen aus ihrer Lebenserfahrung heraus.
Finde ich überhaupt nicht unplausibel.
Ist völlig plausibel, dass sie das schneller checkt. Aber das hat natürlich keiner geahnt, also diese Szenarien vorauszudenken. So, und wie feinfühlig sie da ist, hat sie ja in der Szene mit dem Vermieter ihrer Mutter bewiesen. Die riecht solche Dinge 20 Meilen gegen den Wind. Und auch da muss man ja sagen, sie haut dann ab und warnt die Mutter nicht. Mhm. Auch das ist ein interessanter Gedankengang, der einen Rückschluss auf Lias Eigenlogik, weil sie genau weiß, wenn ich meiner Mutter Bescheid sage, verliert sie die Wohnung. Mhm. Und dann ist sie wieder obdachlos und dann ist wieder alles in Scherben. Und von daher toleriert sie, dass der Vermieter die Mutter bespannert, weil sie sofort ahnt, in welche Richtung die ganze Szene andersrum läuft. Also letztlich muss man sagen, Lia hat da eine ganz große Eigenlogik, wie Dinge laufen. Und Lia sieht sofort, das Mädchen prostituiert sich, die wird sich prostituieren.
Hat das Jugendzentrum eigentlich von dem Kontext mit der Wohnsituation bei Lia gewusst?
Meines Wissens nach nicht. Das ist, glaube ich, erst später aufgetaucht, als es wirklich dann darum ging, diese eine niedrigschwellige, langfristiges Angebot für Lia zu entwickeln. In dem Moment ist das erst aufgetaucht, weil die ja nicht bereit war, in einer trägereigenen Wohnung, die ihr bereitgestellt wurde, Rauchmelder zu tolerieren.
Weil dort etwas installiert sein könnte.
Genau, also das war so, die hat gleich in der ersten Nacht sämtliche Rauchmelder auseinandergebaut. Und da kam dann der Kontext, warum sie dann endgültig bei der Mutter ausgezogen ist, ans Tagessicht. Davon, meines Wissens nach, wusste das Jugendzentrum davon nichts.
Ich bin noch ein bisschen bei diesem, man kann nicht alles antizipieren. Das ist richtig, das kann man natürlich nie im Leben. Aber eine Jugendliche, die selbst ungefähr im Alter ist, in dem viele andere Jugendliche sind, dass die in puncto Sexualität Ansprechpartnerin für andere Mädchen werden könnte, ist das so fernliegend?
Nein, in puncto Sexualität ist es nicht fernliegend, aber hier ging es ja nicht einfach nur um Sexualität. So, und insofern glaube ich, dass das der Punkt ist. Und zu sagen, sobald irgendeines der anderen Mädels mit dir über Sexualität redet, musst du uns Bescheid sagen. Das wäre auch ein Unding gewesen. Das geht auch nicht. Also, das ist ja immer eine große Diskussion. Ja, auch Kinder in Einrichtungen haben ein Recht auf Privatsphäre und auf intime Gespräche mit MitarbeiterInnen. Aber fachlich ist das heiß diskutiert. Und das ist hier so der Punkt. Man hätte Lia nicht sagen können, sobald dich jemand auf das Thema Sexualität anspricht, musst du mit uns darüber reden.
Aber sobald dich jemand anspricht auf sexuellen Missbrauch oder Ähnliches?
Ja, das ist die Frage, ist das Lias Kategorie? Oder ist für sie Prostitution eine der Überlebensformen, die auf der Straße und in einem sehr autonomen Lebenswandel möglich sind?
Also das heißt sexualisierte...
Das muss Lia nicht erkannt haben.
Nein, nein, aber das heißt sexualisierte Gewalt zum Beispiel als ein Input-Thema hätte hilfreich sein können oder könnte hilfreich sein? Also, weil woher soll die Fähigkeit zur Grenzbestimmung kommen, wenn sie nicht irgendwie vermittelt oder gelernt ist?
Also davon gehe ich schon, also das würde ich gar nicht ausschließen. Es ist durchaus denkbar, dass die gesagt haben, wenn dir jemand von Gewalterfahrung berichtet, dann musst du mit uns das sagen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Lia bei einem Mädchen sagt, ich verdiene mir mein Taschengeld am Bahnhof, das Thema Gewalt antizipiert. Das ist ja erstmal eine Setzung, die für Kinder, die sehr straßenorientiert leben, nicht automatisch so ist. Weil Lia ja selber die Erfahrung gemacht hat, was passiert, wenn solche Themen offen waren und das Jugendhilfesystem dann erstmal lostickert. Und wenn dieses jüngere Mädchen zu ihr gesagt hat, ich will auf keinen Fall in dein Heim, dann kann Lia das durchaus als schützend begriffen haben. Zu sagen, das mache ich jetzt nicht auf, weil die Erwachsenen machen da Thermik draus. Und an der Stelle müssen wir auch ganz nüchtern sagen, ich weiß nicht, welche Erfahrungen Lia in dem Bereich gesammelt hat. Dem Nachbarn gegenüber war sie ganz klar grenzziehend. Da hat sie das Geld nicht genommen, was der ihr angeboten hat. Aber ihre Mutter hat sie der Situation überlassen. In Abwägung, es gäbe schlimmere Folgen. Sie hat für sich entschieden, ich will es nicht, ich bin stark, ich gehe meinen Weg. Ihre Mutter war aus ihrer Sicht schwach, hat sie in der Situation belassen. Und von daher müssen wir davon ausgehen, dass Lia in diesem Hinsicht vollkommen andere Kategorien hat als wir.
Was hat das zweite Hausverbot für sie bedeutet? Wie hat sie den Wegfall des Jugendzentrums verarbeitet?
Danach schloss sich erstmal eine Phase des intensiven Straßenlebens an in einer Szene, die nicht mehr gekoppelt war an pädagogische Strukturen. Von daher war das im ersten Moment erstmal ein ganz klarer Absturz. Waren so nochmal gut 1,5 Jahre, bevor Lia dann über einen medizinischen Notfall wieder zurück in Kontakt mit Hilfesystemen kam und dann doch wieder mehr oder weniger was annehmen konnte. Und dann hat das lange gedauert und immer wieder diese Frage, fliege ich doch raus, verliere ich doch die Wohnung oder sowas. Also ihre reale Grenzen sehr, sehr wichtig waren und es auch ganz klar war, mit ihr da sehr offen zu kommunizieren. Natürlich in trägereigenem Wohnraum eine Maßnahme zu stricken, heißt, man muss ihr erstmal sagen, wenn der Vermieter uns hier rausschmeißt, sind wir rausgeschmissen worden. Das können wir dich nicht vorschützen. Das heißt, wenn du unfassbar Lärm machst, wenn du dich unfassbar mit den Nachbarn streitest, wird nicht klappen. Und andererseits aber eben auch ganz klar zu sagen, so wenn du mal einen Joint rauchst, das ist hier bei uns jetzt nicht der Grund, dich rauszuschmeißen. Also die war unfassbar am Grenzen abchecken. Es hat lange gedauert, da irgendwie wieder halbwegs was aufzubauen. Aber man kann sagen, Lia hat eine unglaubliche Stärke für sich selbst zu sorgen. Und von daher hat sie es doch geschafft, an andere Erfahrungen auch wieder anzuknüpfen. Aber das Thema Jugendzentrum war leider mit dem zweiten Hausverbot für sie durch.
Das war ein Teil von Lias Zukunft. Wir fragen in jeder Folge die MitarbeiterInnen, die Fachkräfte, die wir eben interviewt haben, wie sie die Zukunft ihrer Institution sehen. Und zur Zukunft des Jugendzentrums, da ist unsere befragte Jugendzentrumsmitarbeiterin der Meinung, dass neben besserer personeller Ausstattung und Vertiefung des Digitalen, also wie Web- oder Social-Media-Auftritt, um eben Jugendliche überhaupt darauf aufmerksam zu machen, es gibt diesen offenen Raum für euch, dass daneben auch wichtig ist, sinngemäß das Jugendzentrum als eigenständige pädagogische Institution klarer zu profilieren und es nicht als eine Art Lückenfüllerort zwischen anderen Institutionen wie Schule und Jugendamt zu sehen. Wie könnte das gelingen?
Naja, womit wir uns auseinandersetzen müssen, ist das Jugendzentrum leider gerade doch deutlich werden als einer der ersten Bereiche, wo man bereit ist zu sparen. Also die Jugendzentren stehen deutschlandweit unter massivem Druck. Es werden nicht nur Stellen eingespart, es werden Einrichtungen geschlossen, es werden Budgets zusammengestrichen, sodass man sagen muss, die Zukunft der Jugendzentren macht mir aktuell eher Sorge, weil sie eine ganz, ganz wichtige Institution sind. Was leider in der Vergangenheit noch nicht endgültig gelungen ist, ist, sich auf der breiten Gesellschaftsebene durchzusetzen, dass das ein Teil der Jugendarbeit ist, der im präventiven Sinne, aber wie wir bei Lia gesehen haben, weit über nur den präventiven Sinn hinaus auch als Intervention stabilisierend sein kann, das wirklich mit einer eigenen, ja, eine eigene fachliche Haltung. Wir sehen auch in Lias Fallverlauf eigentlich, war das Jugendzentrum immer Zulieferer für die echte Jugendhilfe. Als dann das Ganztagsschulangebot kam, war allen klar, das ist ranghöher. Sie soll gefälligst in die Ganztagsschule gehen. Und das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, wo ich mir wünschen würde, dass es uns gelänge. Aber wie gesagt, aufgrund des Einsparungspotenzials, was im Moment überall in Jugendzentren gesehen wird, sehe ich leider ein bisschen schwarz. Aber mein Wunsch wäre doch tatsächlich, Jugendzentren nochmal zu einem wirklich eigenen Schwerpunkt mit eigenen, auch eigene Fort- und Weiterbildungsangebote. Gucken Sie sich mal die Programme von Fortbildungsträgern an. Da ist nie irgendwie offene Kinder- und Jugendarbeit jetzt das Schwerpunktthema, wo man wirklich sagen kann, da qualifizieren wir Leute weiter oder sowas. Da gibt es andere Bereiche, da ist ohne Ende Angebot, während Jugendzentrum so. Und das ist so ein bisschen der Punkt, ich glaube, für die Fachlichkeit, die dort geleistet wird, muss einfach mehr Bewusstsein her. Ich glaube nicht, dass wir die Fachlichkeit endlos steigern müssen. Die Jugendzentren, die haben sich schon wirklich gut ihre Wege gefunden, aber die Fachlichkeit muss transparenter und sichtbarer gestaltet werden.
Systemsprenger
ist ein Podcast der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf. Ihr findet zahlreiche pädagogische Fort- und Weiterbildungsangebote der Fliedner Fachhochschule übrigens in unseren Shownotes verlinkt. Und das war Folge 21 im Systemspringer Podcast über Jugendzentren mit Menno Baumann und mir als Hosts. Ich bin Timo Grampes. Luca Lehnert ist unsere Sprecherin. Frank Jakobsen von SFJ Productions und Frank Mehrfort haben die Aufnahmeleitung. Das Sounddesign kommt von Michael Hank. Unsere Grafik von Chrissy Salz. E-Mails, die könnt ihr natürlich auch schicken, wie immer, an Menno Baumann direkt an baumann@fliedner-fachhochschule.de. Danke schon mal für eure Nachrichten und auf Wiederhören bis sehr bald.